Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Harburg rockt, das Einmaleins fürs Freiwilligenmanagement. Dies ist eine Produktion des Freiwilligennetzwerkes Harburg und mir, Lena Czoban, Organisationsberaterin im Not-Profit-Sektor und Expertin für das Zusammenleben in Vielfalt. Gemeinsam mit dem Freiwilligennetzwerk Harburg, der ersten Anlaufstelle für freiwilliges Engagement im Hamburger Süden, habe ich diese Podcast-Reihe entwickelt, um deinen Alltag als Führungskraft in einer Non-Profit-Organisation leichter zu machen. Und du? Du trägst Verantwortung in einem Verein oder einer Initiative, sitzt vielleicht im Vorstand oder leitest eine Abteilung oder eine Gruppe. Dann bist du hier genau richtig. Wir möchten dir und deiner Organisation Wissen an die Hand geben, um eure Arbeit leichter zu machen. Wenn du eine Führungsrolle in einer Non-Profit-Organisation hast, dann weißt du, wie schwer es ist, sich nebenbei noch mit Management-Themen zu beschäftigen. Mit dieser Podcast-Reihe wird es einfacher. Wir stellen hier spannende Leute vor, Harburger Vorbilder und weitere ExpertInnen, die erzählen, wie sie bestimmte Herausforderungen im Freiwilligenmanagement für sich gelöst haben. Dabei schöpfen wir aus der grandiosen Vielfalt, die Harburg prägt und die eine der vielen Stärken des Hamburger Südens ist. Denn Harburg rockt. Lass dich inspirieren und nimm was für deine täglichen Aufgaben mit. Folge 3. Öffentlichkeitsarbeit. Heute geht es um das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Und was meint das eigentlich genau? Wenn wir uns das Wort genauer anschauen, dann steckt da einerseits die Öffentlichkeit darin und andererseits aber auch viel Arbeit. Und das trifft es eigentlich schon ganz genau. Denn heute wollen wir uns angucken, wie wir eigentlich die Öffentlichkeit in kleine Teile zerlegen könnt, die dann für euch erreichbar und ansprechbar werden. Und ja, welche Arbeit ihr tun müsst, um das auch schaffen zu können. Bei dem Thema Öffentlichkeitsarbeit geht es ja vor allem darum, wie eure Vision und eure Mission und damit auch eure Angebote, die Dinge, die ihr euch überlegt habt, um eure Vision Wirklichkeit werden zu lassen, wie diese Dinge also in die Welt kommen und wie sie die Menschen erreichen, die ihr erreichen möchtet und mit denen ihr eine bessere Welt gestalten möchtet. Das wollen wir uns heute in 5 Schritten anschauen, die euch den Weg erleichtern sollen, um eine gute Öffentlichkeitsarbeit für eure Organisation gestalten zu können. Schritt 1. Wir wollen uns mit der Marktanalyse beschäftigen. Wer ist sonst noch so auf eurem Spielfeld unterwegs in einem ähnlichen Bereich? Schritt 2. Welche Zielgruppen wollt ihr eigentlich erreichen? Wie könnt ihr die Zielgruppen so zerlegen, dass sie für euch handhabbar werden? Schritt 3. Kommunikationsmittel. Mit welchen Instrumenten und Methoden könnt ihr die Öffentlichkeit tatsächlich ansprechen? Und der 4. Schritt ist so eine kleine Sammlung von weiteren Gestaltungsmitteln, die schon fast in Richtung Produktentwicklung auch gehen, also den Dingen, die ihr entwickelt, um eine bessere Welt zu gestalten. Und auch diese kann man neben den klassischen Kommunikationsmitteln nutzen, um Menschen besser erreichen zu können. Und in einem 5. und letzten Schritt wollen wir uns noch einmal mit den Prozessen beschäftigen. Wie könnt ihr eigentlich gute Prozesse und Arbeitsstrukturen innerhalb eurer Organisation aufbauen, damit das Thema Öffentlichkeitsarbeit auch regelmäßig bearbeitet wird? Im Anschluss daran folgt dann ein Interview mit Esnur Cezayeli, die die Jugendabteilung in der Yildiz-Moschee in Neugraben seit vielen Jahren ehrenamtlich leitet. Sie wird uns einen Einblick in ihre Arbeit geben und das lohnt sich wirklich hinzuhören, denn sie macht das wirklich sehr ganzheitlich und ja mit viel Engagement. Und zum Schluss gibt's dann nochmal eine kurze Zusammenfassung und auch noch ein paar Extra-Tipps zum Thema diversitätssensible Öffentlichkeitsarbeit. Wichtig zu wissen ist noch, dass das Thema Öffentlichkeitsarbeit ein sehr breites ist. Es handelt sich wirklich um viel Arbeit, wenn man das gewissenhaft und wirklich ausführlich bearbeiten möchte. Wir können euch hier in dieser knappen Stunde vor allem nur einen Überblick geben über all das, was ihr in diesem Rahmen tun könntet. Und wenn euch einzelne Themen noch tiefer interessieren oder ihr da mehr zu machen möchtet, dann bietet es sich an, dazu Seminare zu bieten. Das gibt es online oder auch offline im echten Leben. Immer meine Empfehlung, das tatsächlich auch in echt mit echten Seminarleitungen zu machen. Aber es gibt mittlerweile auch ganz viele tolle Tutorials etc. Ihr kennt euch damit sicher gut aus. Oder eben auch einfach Literatur im Internet oder auch als Buch. Und Tipps dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Was solltet ihr tun, wenn ihr als Führungskraft in einer Organisation unterwegs seid oder Verantwortung übernommen habt und euch jetzt mit dem Aufgabenpaket Öffentlichkeitsarbeit beschäftigen wollt? Wie immer gilt, wir müssen uns zunächst mit unseren Zielen verbinden. Als Führungskraft in einer Organisation müssen wir das für alle Themen tun und auch für das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist es ganz zentral, dass wir noch einmal herausarbeiten, welche Vision haben wir eigentlich mit unserer ganzen Organisation, welche Mission verfolgen wir und welche Ziele bearbeiten wir zurzeit. Darüber haben wir in den vorhergehenden Folgen schon gesprochen. Insbesondere in Folge 1 habe ich das ausführlich gemacht und dort nochmal erklärt, wie wir auch zu Vision, Mission und Zielen kommen. Und in der zweiten Folge haben wir dann geschaut, wie ihr euch ein gutes Team aufbaut, um dann mit eurem Verein, eurer Organisation all diese Dinge auch in die Tat umsetzen zu können. Und nun in Folge 3 wird es vor allem darum gehen, wie ja, die Botschaft, eure Angebote auch nach außen getragen werden können.
Denn eure Mission führt euch ja zu euren Angeboten. Was wollt ihr konkret tun, um eure Vision Wirklichkeit werden zu lassen? Dafür habt ihr euch Angebote überlegt, also Maßnahmen, die dazu beitragen sollen. Beispielsweise engagiert ihr euch im Umweltschutz und eure Vision ist es, dass es eine Welt mit weniger Müll gibt. Dann sind eure konkreten Maßnahmen, also eure Angebote, zum Beispiel wöchentliche Müllsammelaktionen. Und für diese Aktion braucht ihr nun Aufmerksamkeit. Damit Menschen mitmachen, damit Menschen vielleicht dafür spenden, damit Menschen diese Idee übernehmen und sowas vielleicht auch nachmachen. Und genau für diese Aufmerksamkeit brauchen wir Öffentlichkeitsarbeit. Und wie das geht, das schauen wir uns heute in 5 Schritten an.
Schritt 1, die Marktanalyse und das Benchmarking. Auch wenn wir im Non-Profit-Sektor unterwegs sind, können uns hier Ansätze und Vokabeln aus dem Profit-Bereich sehr gut weiterhelfen, also aus dem klassischen Marketing. Denn um uns und unser Angebot gut platzieren zu können, müssen wir uns zunächst den Markt anschauen, auf dem wir unterwegs sind. Dafür kann man sich ein paar strategische Fragen stellen. Wie sieht eigentlich der relevante Markt aus? Also welche Anbieter gibt es dort schon? Welche anderen Organisationen, welche Vereine oder Initiativen bieten schon ähnliche Sachen an, wie ihr das tut? Und welche Lücke seht ihr, die ihr schließen wollt mit eurem neuen Angebot oder auch mit Angeboten, die ihr schon lange habt? Vielleicht habt ihr das Stichwort USP schon mal gehört. Das ist natürlich Englisch und bedeutet Unique Selling Point. Also auf Deutsch könnte man sagen, das Alleinstellungsmerkmal. Wie sieht eigentlich euer Alleinstellungsmerkmal aus? Also was unterscheidet euch eigentlich von all den Angeboten, die es schon auf dem Markt gibt? Vielleicht habt ihr ein Bildungsangebot entwickelt, einen Sprachkurs. Und nun stellt ihr fest, dass es in eurer Nachbarschaft, in eurer Gegend, in eurem Bezirk schon ganz viele unterschiedliche Sprachschulen auch gibt. Aber vielleicht ist irgendetwas an eurem Angebot besonders. Das solltet ihr herausarbeiten und das tut ihr am besten, indem ihr eben die anderen Anbieter besser kennenlernt, euch die Homepages anguckt, die Flyer, Informationsmaterialien, indem ihr vielleicht sogar einmal hinfahrt und damit den Leuten ins Gespräch kommt. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Meistens sind alle offen dafür auch und berichten gerne von ihren Erfahrungen. Natürlich seid ihr auch eine Art von Konkurrenz oder zumindest ein Mitbewerber. Aber letztlich haben alle ein Interesse daran, dass man sich auf diesem Markt auch gut miteinander versteht. Und ja, aus einer Konkurrenzsituation vielleicht eher auch beide Seiten einen Vorteil schlagen können. Und man sich einfach gut abspricht. Ihr solltet also für euch nochmal genau herausarbeiten, was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Und ja, wer ist eigentlich alles auf diesem Markt schon unterwegs? Gibt es vielleicht auch Regeln, nach denen sich die Akteure auf diesem Markt verhalten? Also welche, die man sehen kann und welche, die vielleicht auch versteckt wirken? Gibt es da Gesetzesvorschriften oder Auflagen durch Fördermittelgeber? Das solltet ihr versuchen herauszufinden. Dieser Schritt der Marktanalyse, der ist sehr spannend und unbedingt hilfreich bei eurer Arbeit. Wenn ihr eure Mitbewerber, Konkurrenten und sonstigen Akteure auf dem Spielfeld gut kennt, dann erleuchtet das eure Arbeit enorm. Schaut euch einfach an, welche Angebote es schon gibt, wie sie die Zielgruppen erreichen und was ihr gegebenenfalls von ihnen lernen könnt. Was funktioniert bei ihnen gut, was ihr auch machen könnt und was gefällt euch vielleicht gar nicht und was könnt ihr dann eben deutlich besser machen. Mit welcher Art von Öffentlichkeitsarbeit könnt ihr Gruppen für eure Arbeit begeistern? Das ist die Frage, die uns schon zum zweiten Schritt weiterleitet, nämlich zur Zielgruppenanalyse. Mit euren Angeboten wollt ihr ja bestimmte Personen erreichen, die Nutznießer davon sein sollen. Für sie habt ihr die Angebote gemacht. Aber wer sind sie genau und wie könnt ihr sie beschreiben? Das könnt ihr tun, indem ihr den Markt, also den Markt der Zielgruppen sozusagen, in kleine Gruppen, in sogenannte Segmente aufteilt. Das kann man anhand von verschiedenen Kriterien tun. Man kann das zum Beispiel geografisch zerlegen, indem man sagt, mich interessieren besonders Leute hier in der Nachbarschaft oder im Bezirk oder in der Stadt oder im Bundesland oder. Man kann das aber auch auf soziodemografische Indikatoren beziehen, indem man also sagt, mich interessieren eine bestimmte Altersgruppe, mich interessieren Menschen mit bestimmtem Einkommen, mich interessieren Menschen, die einer bestimmten beruflichen Schicht angehören. Also da kann man gucken, ja, welche Indikatoren gibt es da auf dieser Ebene, der soziodemografischen Ebene. Und dann gibt es noch sogenannte verhaltensorientierte Indikatoren. Das sind diejenigen, die ja das Verhalten der Individuen beschreiben. Was machen die eigentlich so den ganzen Tag? Diese Frage, was macht eure Zielgruppe eigentlich den ganzen Tag? Wie ist ihr Tagesablauf? Wo sind die Leute unterwegs? Welches Mediennutzungsverhalten haben sie? Welche Interessen, welche Hobbys, welche Verpflichtungen, aber auch welche Werte? Diese Frage, die solltet ihr euch gut stellen. Man kann dafür mit sogenannten Personas arbeiten. Da kann man zum Beispiel einen kleinen Teamworkshop draus machen und sich einmal überlegen, vielleicht so 3, 4, 5 ganz klassische Leute, die man erreichen will aus der Zielgruppe und die sich einmal vorstellen. Dann kann man kleine Arbeitsgruppen gründen und jede Gruppe kann sich mit einer von diesen typischen Personen beschäftigen. Sie vielleicht aufmalen, also richtig so einen kleinen Steckbrief anfertigen mit einem Fotobild, vielleicht kann man auch aus der Zeitung was ausschneiden oder so, wie so ein klassischer Vertreter, Vertreterin aussehen könnte. Dann kann man dazu schreiben, wie sind die Hobbys, welchen Beruf hat sie, welche Ausbildung hat er oder sie, wie ist der Familienstand und ja, tatsächlich, wie sieht so ein Tagesablauf auf und welches Problem wollt ihr eigentlich für diese Menschen lösen? Und dann könnt ihr euch hinterher gegenseitig diese Person vorstellen. Ihr könnt das auf einem Flipchart dann visualisieren und so eine kleine Ausstellung machen und euch diese Leute nochmal genauer angucken. Und dann für jede einzelne Gruppe überlegen, ja, welchen Nutzen bietet eigentlich unser Angebot für diese Menschen? Welches Problem wollen wir für sie lösen? Warum sollen sie unsere Angebote nutzen? Was ist das Argument, mit dem ihr sie erreichen könnt? Und diese Visualisierung von diesen Personas, die ihr da entwickelt habt, diesen Steckbriefen, die helfen euch dabei, ein besseres Einfühlungsvermögen zu bekommen und diese Menschen besser verstehen zu können. Und so könnt ihr euch besser rantasten daran, wie ihr sie gut erreichen könnt, wie ihr die Werbemittel gestalten müsst, an welcher Stelle ihr die Werbemittel verteilen müsst und wie ihr Argumente findet, die auch die Zielgruppe erreichen und überzeugen. Nachdem ihr das analysiert habt, führt das quasi schon automatisch weiter zur Auswahl der passenden Kommunikationsmittel. Unser Schritt 3, die Gestaltung der Kommunikation. Hier gilt es zunächst erstmal nochmal zu unterscheiden, dass wir das für unterschiedliche Ebenen machen können. Wir können Kommunikationsmittel auswählen, Instrumente, um die gesamte Institution, unsere Organisation bekannt zu machen. Hier sprechen wir von institutioneller Kommunikation. Wir wollen damit die Organisation im öffentlichen Bewusstsein platzieren. In der Regel machen wir das über eine Homepage oder heutzutage auch über eine Instagram-Seite und tatsächlich aber auch immer noch mal über einen Flyer und eine Broschüre, in der wir ganz allgemein unsere Organisation vorstellen und ihre Ziele und Angebote. Vielleicht, ja, bauen wir auch sowas wie eine Marke auf und versuchen mit dem Namen unserer Organisation so bekannt zu werden, oder vielleicht sind wir auch schon so bekannt, dass unser Name einen positiven Einfluss auf die Abnehmer und Abnehmerinnen hat. Verbinden die etwas Positives mit unserem Namen der Organisation, sind wir schon fest verankert bei den Menschen, die uns kennen oder auch bei welchen, die uns gar nicht so gut kennen, haben die so ja unverwechselbare Bilder von uns, von einem Produkt oder einer besonderen Dienstleistung, die sich bei ihnen verankert hat. Von der institutionellen Kommunikation unterscheiden wir dann die Marketingkommunikation. Hier geht es vor allem darum, für bestimmte Dinge, die wir entwickelt haben, Interessierte zu finden. Also den sogenannten Absatz zu gestalten, wenn wir das im Marketing-Sprech machen. Zu schauen, wie können wir die Dinge, die wir entwickelt haben, wie bestimmte Sportangebote oder Bildungsangebote, auch an den Menschen zu bringen. Marketingkommunikation brauchen wir aber auch, um Förderer und Fördermittel zu gewinnen, finanzielle Unterstützung jeglicher Art. Und um Marketingkommunikation zu gestalten, machen wir das in der Regel auch über unsere Homepage, natürlich auch über Flyer und Broschüren, aber auch über Social Media. Und dann unterscheiden wir noch eine dritte Ebene, das ist die sogenannte Dialogkommunikation. Hier wollen wir nicht unsere ganze Institution bekannt machen oder einzelne Angebote, die wir entwickelt haben, sondern wir wollen Beziehungen aufbauen zu ausgewählten Menschen, die ja vielleicht als Multiplikatoren für uns fungieren können und unsere Angebote, Ideen, unsere Organisation in die Welt tragen oder die uns neue Netzwerke eröffnen können oder die uns im Sinne von Zugang zu finanziellen Mitteln unterstützen können. Hier geht es vor allem darum, dass wir im direkten Austausch mit den Zielgruppen sind, beispielsweise über Briefe, gibt's auch noch, oder über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste oder eben um persönliche Beziehungen und Begegnungen. Heutzutage ist auch hier Instagram dafür das Mittel der Wahl bei den jungen Zielgruppen. Wir müssen insgesamt feststellen, dass sich die Kommunikationsmittel sehr verändert haben in den letzten Jahren und wahrscheinlich wird sich das auch weiterhin so verändern. Während zunächst früher Broschüren und Flyer ganz wichtig waren, kam dann das Internet dazu, dann waren Homepages eine Zeit lang sehr wichtig, dann Facebook und beides verliert heutzutage an Relevanz, Facebook noch mehr als die Homepages. Aber was dafür heutzutage ganz wichtig ist, ist das Instagram. Dort kann man einerseits seine gesamte Organisation vorstellen, aber man kann eben auch in Interaktion mit den Menschen treten, die das beobachten und verfolgen. Letztlich muss man aber sagen, dass sich unsere Öffentlichkeit, wenn wir von einer Öffentlichkeit sprechen, diese sich in immer kleinere Teilöffentlichkeiten zerlegt. Und deshalb wird es immer wichtiger, seine Anspruchsgruppen gut zu kennen und den Markt, auf dem man unterwegs ist, dass man die Zielgruppen wirklich gut analysiert hat und ihr Nutzungsverhalten, so dass man dann jeweils eine ganz eigene Strategie entwickeln kann und auch eigene Instrumente auswählt, die jeweils für die Zielgruppe passend ist. Und das kann bedeuten, dass man als Organisation einen wirklich großen Marketing-Mix haben muss, also ganz unterschiedliche Kommunikationsmittel auswählt, um eben auch die unterschiedlichen Gruppen zu erreichen. Neben diesen Kommunikationsmitteln, über die wir jetzt gesprochen haben, also Flyer, Social Media, Berichte, gibt es noch weitere Schrauben, an denen wir drehen können und die auch im Sinne einer Öffentlichkeitsarbeit wirken können. Zum Beispiel, wenn ich mein Personal einstelle. Und zwar kann ich hier darauf achten, dass ich Menschen einstelle, die vielleicht aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen schon eine besondere Nähe zu unseren Zielgruppen auch aufweisen. Und so habe ich vielleicht einen guten Zugang oder vielleicht auch ein Argument für Menschen, extra zu uns zu kommen, weil sie wissen, dass hier jemand ist, der sie berät oder der die Gruppe leitet, der ihnen ähnlich ist und wo sie das Gefühl haben, hier werden sie gut verstanden. Ich kann das Personal auch in der Hinsicht als Öffentlichkeitsarbeitsinstrument nutzen, indem ich es besonders glücklich und zufrieden mache. Denn dann verstehen sich diese Menschen auch als Botschafter meiner Organisation und ja, tragen die Botschaft nach draußen und sind sozusagen eine lachende Visitenkarte unserer Organisation. Es geht dann auch darum, Angebote zielgruppengerecht zu gestalten, also nochmal genau auf Zeiten und auch Inhalte und Räume zu schauen. Wie müssen die Angebote eigentlich gestaltet sein, damit die richtigen Zielgruppen die Angebote auch nutzen können? Welche Räume sind nah an der Zielgruppe und erleichtern den Zugang? Und das meine ich tatsächlich im räumlichen Sinne, aber auch im Sinne von Barrieren wie Angst oder Unsicherheit beim Zugang vielleicht zu bestimmten Gebäuden. Also hier sollte man sich nochmal überlegen, wenn man beispielsweise Menschen ansprechen möchte, von denen man weiß, dass sie auch familiäre Verpflichtungen haben, dann kann man vielleicht darauf achten, dass man nebenbei noch eine Kinderbetreuung anbietet. Oder man kann darauf achten, dass man das Angebot zu Zeiten anbietet, in denen Kinder in der Kinderbetreuung sowieso sind, in der Schule oder im Kindergarten. Wenn wir uns explizit an Ehrenamtliche richten, dann sollten wir mit unseren Angeboten Zeiten wählen, die am Abend liegen, also nach Feierabend. Denn diese Menschen gehen ja in der Regel tagsüber dann auch ihrer Erwerbsarbeit nach. So kann man schauen, dass man die Angebote zeitlich und auch räumlich so legt, dass sie eben für die Zielgruppe auch auf jeden Fall zugänglich sind. Wir haben dann noch eine Schraube, an der wir drehen können und das ist die der Gebühren oder Preise. Auch hier können wir schauen, wie wir die Preise so anpassen, dass auch sie ein Argument werden in der Öffentlichkeitsarbeit, die es für unsere Arbeit spricht oder für unsere speziellen Angebote, indem wir diese eben attraktiv und angemessen gestalten. Ja, und wenn wir das alles angeschaut haben, diese unterschiedlichen Bereiche, also uns den Markt angeguckt haben und die ganz unterschiedlichen Akteure, die da unterwegs sind, wenn wir unsere Zielgruppen näher beschrieben haben und Steckbriefe von ihnen angefertigt haben, wenn wir dann für die einzelnen Zielgruppen die passenden Kommunikationsmittel rausgesucht haben und auch die Orte, an denen wir für sie Werbung machen wollen, und dann in einem vierten Schritt unsere Angebote nochmal auf ihre Zielgruppengerechtigkeit überprüft haben, unsere Preise uns angeschaut haben, dann können wir vielleicht Menschen aus der Zielgruppe zu einer sogenannten Produktwerkstatt einladen und da noch einmal gemeinsam mit den Menschen, die wir erreichen wollen, überprüfen, haben wir eigentlich die richtigen Formate gefunden für unsere Kommunikationsmittel, also Flyer, Homepage, Broschüre oder sogenannte Visuals, das sind diese Sachen, die man über Instagram verschickt. Haben wir die richtigen Bilder ausgewählt, die die Zielgruppe ansprechen? Haben wir die richtigen Wörter gefunden? Das richtige Verhältnis von Text zu Bild, also vielleicht zu viel Text und zu wenig Bild oder andersrum? Haben wir die richtigen Orte ausgewählt, an denen die Dinge stattfinden? Und haben wir auch die richtigen Orte ausgewählt, an denen wir die Werbemittel platzieren wollen? Dazu kann man, wie gesagt, in so einer Produktwerkstatt die Leute einladen und mit ihnen gemeinsam mal 2-3 Stunden über diese Fragen sprechen, bevor man sie verteilt, wohlgemerkt. Und dann kann man gegebenenfalls noch was anpassen und ja, hat auf diesem Wege sozusagen dann die Zielgruppe auch schon in die Entwicklung der Kommunikationsstrategie mit eingebunden. Wie ihr seht, ist das Ganze Thema, also Öffentlichkeitsarbeit, wirklich ein sehr komplexes Thema. Das waren meine 4 Schritte, die euch hierher führen. Und jetzt folgt noch ein 5., der aus meiner Sicht auch sehr zentral ist für euch als Führungskraft. Und zwar solltet ihr euch einen guten Prozess überlegen, wie ihr durch diese 4 Schritte durchgehen könnt. Wer macht das eigentlich bei euch? Wer muss da alles mit eingebunden sein? Wer aus dem Team, aus anderen Bereichen sollte auch dabei sein? Also Leute, die Produkte, Angebote entwickeln beispielsweise. Leute, die beraten, die die Eingangsberatung machen. Leute, die bei euch vorne im Empfang sitzen und Menschen aufnehmen. All die lohnt es sich auf jeden Fall an unterschiedlichen Stellen immer wieder auch in diesem Prozess mit einzubinden, um auch als Team immer wieder auf das Thema Öffentlichkeitsarbeit zu schauen. Denn aus meiner Sicht ist es ein komplexes Thema, das als Querschnittthema viele andere Bereiche betrifft. Und wir müssen es von Anfang an mitdenken und tragen damit ja quasi auch unsere Vision in die Welt. Am besten hat man jemanden im Team, der dafür hauptverantwortlich ist und vielleicht sogar selber ein kleines Team aus Freiwilligen managt, die ihm oder ihr dabei helfen. Und die Öffentlichkeitsarbeit sollte wirklich als fortlaufender Prozess immer wieder neu ausgerichtet werden und entlang der strategischen Fragen der Organisation aufgestellt sein. Wir leben von der Öffentlichkeitsarbeit und wenn das nicht läuft, dann wird es sehr schwer, unsere Vision in die Tat umzusetzen. Ja, soweit erstmal, denn nun folgt ein Interview mit Özgür Cezayeli, mit der ich mich über das Thema unterhalten habe. Sie ist jemand, der das Thema auf jeden Fall ganzheitlich auch betrachtet. Sie ist quasi aufgewachsen dort in der Gemeinde und hat viele Jahre lang die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet und ist jetzt seit 5 Jahren Leiterin der Mädchenabteilung der Islamischen Gemeinde in Neugraben. Eigentlich ist sie Studentin und diese Arbeit macht sie nebenbei und ehrenamtlich. Ein wirklich beeindruckendes Engagement. Und liebe Özgür, wie schön, dass du da bist und uns einen Einblick in deine Arbeit gibst. Herzlich willkommen. Ja, liebe Özgür, bestimmt wissen gar nicht alle so genau, was ihr eigentlich anbietet in eurer Moscheegemeinde in Neugraben, speziell auch für junge Frauen. Für welche Angebote macht ihr denn eigentlich Werbung?
Also wir machen Werbung für, ich würde mal sagen, 3 verschiedene Veranstaltungen wöchentlich, die unterteilt sind, die hauptsächlich darauf basieren, dass das religiöse Inhalte hat, Gesprächszirkeln, und die finden dann 3-mal die Woche statt und sind dann altersmäßig unterteilt. Dann haben wir eine Gruppe, die ist von 14 bis 17, eine von 17 aufwärts bis 35 circa und eine, die fängt ab 12 Jahren an. Da haben wir das so unterteilt, damit die Teilnehmer sich halt wohlfühlen in ihrer Altersgruppe. Das ist das, was wir an sich hauptsächlich anbieten, Gesprächszirkel. Und ansonsten machen wir Werbung für sehr viele unterschiedliche Veranstaltungen wie Stricken, Nähen, Basteln, Aquarellmalen oder auch Kalligrafiekurse, wenn wir das organisiert bekommen und ähnliches. Je nachdem, was die Jugendlichen gerade so interessiert und nachfragen, da kommen die auch meistens zu uns und sagen, ja, wir hätten jetzt Lust, das und das zu machen. Ich habe gesehen, das ist gerade voll im Trend, können wir das machen? Meistens kommt ja immer diese, ja, auf TikTok ist gerade das und das unterwegs. Und dann versuchen wir und gucken wir, das zu organisieren und gemeinsam mit den Teilnehmerinnen dann zu planen. Und dann machen wir dafür auch Werbung. Und ab und zu haben wir dann auch größere Veranstaltungen. Also die Veranstaltungen, die ich gerade aufgezählt habe, sind so Veranstaltungen von 1 bis 2 Stunden. Und dann haben wir alle 3 bis 4 Monate mal vielleicht eine größere Veranstaltung. Letztens hatten wir zum Beispiel einen Herbstbazar. Das war eine größere Veranstaltung. Das ging dann halt länger. Da haben wir halt versucht, solche kleinen Start-ups einzuladen. Das waren meistens eher Mädels aus unserer Gegend, die halt stricken, nähen oder irgendwie künstlerisch unterwegs sind, dass sie sich halt dort vorstellen können und haben Kaffee und Kuchen angeboten. Und da war es auch sehr schön, weil das Wetter nicht draußen mitgespielt hat und drinnen beim Käffchen dann die Stände zu besuchen und die kennenzulernen, war sehr schön. Und das war dann zum Beispiel eine größere Veranstaltung, wo wir dann auch, wenn ich mich nicht falsch erinnere, über 70 Leute waren.
Toll, ja, das sind ja wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Angebote, die ihr da für eure Jugendlichen dann auch anbietet. Und wenn ihr dann so ein Angebot habt, wie gestaltet ihr euren Marketingprozess? Also wer entscheidet dann, was da gemacht werden soll? Und ja, wie verteilt ihr so eure Aufgaben?
Ich habe ein Team, das, ich glaube, aktuell aus 12 Personen besteht. Da hat jeder eigentlich seinen Bereich. Da haben wir einmal die Organisationsbeauftragte, die Öffentlichkeitsbeauftragte und dann haben wir eine Beauftragte für Bildung und ähnliches. Das klingt immer so groß, aber halt die Beauftragte für Bildung macht zum Beispiel die wöchentlichen Angebote, zum Beispiel Referentinnen und so einladen. Dann die Beauftragte für Organisation ist dann bei solchen größeren Veranstaltungen wie letztens im Herbstbazar aktiver und hat das Sagen und übernimmt dann das Zepter und leitet uns. Und in unserem Team ist das dann so, dass wir erstmal die Ideen sammeln und uns austauschen, Pros und Kontras auflisten und schauen, ob das klappt, ob es nicht klappt, wann könnten wir das umsetzen. Und danach halt, je nachdem, in welchem Bereich es fällt, dann die Hauptverantwortung der Beauftragten dann übergeben und sie dann die Leitung übernimmt. Natürlich habe ich dann ein Auge drauf als Jugendleiterin nochmal und versuche dann zwischen den Personen und Parteien zu vermitteln, wenn ich merke, okay, die eine hat zu viele Aufgaben, die andere hat zu wenige Aufgaben und dann das anzupassen, dass dann keiner überfordert ist und am Ende dann einen Burnout bekommt, weil sie den neben der Schule, neben dem Studium und anderen Sachen noch irgendwie gefühlt 8 Stunden da im Ehrenamt aktiv ist. Da versuche ich auch ein Auge drauf zu haben und dort wird dann meistens das Gröbste entschieden. Und dann haben wir noch so ein Komitee, wo dann die Teilnehmer dabei sind, die sagen, ja, wir können nicht immer mithelfen, nicht immer mit anpacken, aber wir wären Teil davon gerne, wenn irgendwas ansteht. Und dann leiten wir das da in die Gruppe rein und sagen, ja, wir haben uns entschieden, das und das zu starten, zum Beispiel den Herbstbazar, wir haben diese Pläne, wir wollen Kaffee und Kuchen anbieten, hättet ihr Interesse, Kaffee anzubieten oder dort halt zu stehen oder Kuchen mitzubringen und dann wird das dann weitergeleitet und dann wird aus dem 10-köpfigen Team gleich ein 20-köpfiges Team, aber halt die einen sind wöchentlich, also mit den einen treffen wir uns wöchentlich und mit den anderen halt je nach Veranstaltungsgröße wird das dann weitergeleitet. Und die Teilnehmer nehmen wir aber auch mit aufs Boot. Dann wird das dann auch in die Gruppen der Teilnehmer geschickt und gesagt, verkündet, also das Gröbste ist fertig, es wurde entschieden, die Komiteemitglieder haben auch gesagt, dass sie Kaffee und Kuchen mitbringen. Aber wenn ihr Lust und Zeit habt und Interesse habt, da mitzuwirken, dann öffnen wir trotzdem diese Möglichkeit und sagen, ihr könnt trotzdem mitmachen. Auch wenn jetzt gefühlt alle Aufgaben verteilt sind, weil ich das so festgestellt habe, dass die Teilnehmer ja auch was machen wollen und auch gerne mal sagen, okay, ich will nicht nur kommen und Kaffee trinken und Kuchen essen, sondern ich will einen Kuchen mitbringen, weil ich finde das schön zu sehen, wenn die Leute sich über meinen Kuchen freuen. Und dann bieten wir das auch an und das erleichtert auch sehr viel, weil manchmal ist das ja dann so, dass jemand krank wird oder halt irgendwas in der Familie ist und nicht kommen kann oder eine Prüfung ansteht. Und diese 3 Stufen erleichtern uns dann die ganze Prozedur.
Ja, sehr schön. Das sind ja viele Leute, die euch dann dabei helfen. Das ist ja super, wenn man so einen großen Fundus an Unterstützerinnen auch hat. Und Wenn ihr dann also entschieden habt, was ihr machen wollt, dann geht es ja darum, das bekannt zu machen. Und welche Instrumente nutzt ihr da denn? Also für was habt ihr euch entschieden? Ist es immer dieselbe Sache oder benutzt ihr mehrere Instrumente, um eure Angebote bekannt zu machen? Wie geht ihr da vor?
Tatsächlich benutzen wir Instagram und unsere Flyer, um das zu verkünden, weil wir festgestellt haben, dass das dort am meisten gesehen wird. In den WhatsApp-Gruppen und Ähnliches wird das auch verteilt, aber dort geht das meistens unter. Aber auf Instagram sind die wirklich sehr aktiv und dann sehen die dort die Teilnehmer und sagen, okay, das ist sozusagen deren Informationsplattform geworden, haben wir festgestellt. Und versuchen deshalb immer sehr regelmäßig und fleißig dort zu posten. Und unsere Seite besteht eigentlich auch gefühlt nur über von unseren Flyern und Bekundungen, dass wir sagen, das wird dann stattfinden, hier wird hier das stattfinden. Und dort versuchen wir dann halt, das so zu machen, dass wir Beiträge teilen, damit man nachschauen kann und in den Stories aktiv zu sein, dass das dann halt auch bei den Teilnehmern auf die Seite fällt und sie an uns erinnert werden. Das ist sozusagen Hauptteil. Ab und zu versuchen wir das dann auch über Briefe oder so, wenn mal was ganz Großes ansteht. Aber das hat sich so als schwierig erwiesen und vor allem bei den Jüngeren nicht so effektiv. Das ist dann halt, wenn dann Eltern mit auf dem Boot sind, dann kommen Briefe ins Spiel, weil das bei den Eltern besser ankommt und sie sich das irgendwie besser merken. Und auch bezüglich der Wahrnehmung, ob das jetzt eine Veranstaltung ist, das zum Spaß haben da ist oder zum Informieren, ändert sich das dann daran, ob man jetzt einen Brief in der Hand hat oder einen Flyer auf dem Handy. Aber sonst versuchen wir halt, wie gesagt, weil die meisten Veranstaltungen von uns ja eher auf Gefühlsbasis und Spaß beruhen und nicht so ernsthaftig sind, auf Instagram mit Flyern unterwegs zu sein und die Stories aktiv zu pflegen. Und da versuchen wir auch, die Flyer sehr schön zu machen, weil die Leute lesen weniger, die gucken eher. Und wenn das innerhalb von den ersten 3 Sekunden das nicht catcht und die Person nicht das, die das Interesse weckt, dann wird weiter gescrollt und man nimmt nicht mal wahr, dass das ein Flyer von der Gruppe war, die man jede Woche besucht, sondern hat einfach weggemacht, weil das nicht so interessant ausschaute. Und da versuchen wir auch sehr, das Auge anzusprechen und nicht mit zu viel Text voll zu ballern, die Flyer. Und da haben wir ein größeres Team. Im Öffentlichkeitsbereich haben wir eine Vorsitzende. Und dann hat sie mehrere Komiteemitglieder, die ihr helfen, weil wir haben 3 Gruppen, die wir wöchentlich ansprechen. Und die haben ja unterschiedliche Altersgruppen, so 17, 18, 35, 12 Jahre. Und da ist es auch immer wichtig zu sehen, wie das dann ankommt. Und wenn ich jetzt der Gruppe von 12 bis 14 Jahren einen Flyer reinschicke, was wir eigentlich für die 35-Jährigen benutzen würden, kommt das nicht so gut an. Und meistens haben wir dann nach einer Weile kein Auge mehr dafür und schicken das dann in die Komiteegruppe und die schauen dann drüber. Oder zurzeit machen wir das auch so, dass sie diese Flyer selber erstellen, die Komiteemitglieder. Dass wir sagen, du bist ja in der Altersgruppe 12 bis 14, du erstellst das für die Gruppe. Du bist von 16 bis 18, du machst diese Flyer und dann wird das an die Öffentlichkeitsbeauftragte wieder geschickt, damit sie ein Auge drauf wirft und schauen kann, okay, sind beispielsweise ganz banal Rechtschreibfehler drin oder Falschinformationen oder ist irgendwas benutzt worden, ein Bild, was jetzt nicht so schön ist, wo man sagt, ja, lieber nicht teilen, das passt gerade inhaltlich nicht, du hast das Thema falsch verstanden, es geht eigentlich darum. Und dadurch habe ich auch gemerkt, dass die Gruppen auch besser angesprochen werden, weil ihre Altersgruppe eigentlich die Flyer erstellt für sie selber. Also sie erstellen für sich selbst die Flyer und die Werbung und dann funktioniert das auch.
Perfekt. Das ist ja wirklich sehr clever, Leute eben aus der Zielgruppe direkt schon zu nutzen, dass sie dann auch bei der Erstellung mithelfen. Und wer sich das mal angucken möchte auf Instagram, das sind wirklich sehr schöne Flyer, die man da bewundern kann. Seid ihr denn mit eurer Wirkung auch zufrieden? Kommen denn tatsächlich dann auch die Leute, so wie ihr euch das wünscht, zu euren Angeboten? Funktioniert euer Plan?
Ja, eigentlich schon. Also ich würde sagen, also ich bin wirklich zufrieden damit. Es sind manchmal 5 Leute da, manchmal 10, manchmal 30. Je nachdem ändert sich das sehr stark. Ist auch wetterbedingt. Manchmal, wenn das Wetter schön ist, dann ist halt normal, dass die meisten sich draußen treffen wollen. Aber wenn wir unser Angebot dementsprechend anpassen und sagen, heute treffen wir uns zum Picknick draußen, dann haben wir trotzdem die Leute gecatcht. Aber ich bin trotzdem zufrieden damit, weil die Teilnehmer sind sehr unterschiedlich und das ist so eine Sache, so eine Herzensangelegenheit von mir, was ich sehr schön finde, dass wirklich jeder sich traut, einfach zu kommen und sich auch nicht schlecht fühlt, wenn man 3 Monate mal nicht da war und dann nach 3 Monaten wieder vorbeischaut und sagt, ja, komm, ich hatte 3 Monate Prüfungsphase, ich bin wieder da, und dann einfach so da weitermachen kann, wo sie das letzte Mal da war und da andocken kann. Und des Öfteren auch jetzt Teilnehmerinnen kommen, die uns über Instagram einfach mal zufällig gesehen haben und die Flyer interessant fanden und gesagt haben, wir wollten mal vorbeischauen, können wir mal einfach vorbeikommen und gucken, was ihr da so redet oder was ihr da macht. Dann sage ich meistens, ja klar, könnt ihr vorbeischauen, und ist doch egal, ob ihr jetzt sagt, ob jetzt ab heute wollen wir immer kommen oder das war nur eine einmalige Sache oder so. Und das hat sich halt vermehrt, und das macht schon gut. Ich denke mal schon, dass das ein Zeichen dafür ist, dass es gut läuft, weil auch viele Mädchen, die jetzt nach Neugraben und Umgebung umgezogen sind, haben mich dann auch über die Instagram-Seite oft angeschrieben und gesagt, wir sind umgezogen, wir sind jetzt hergekommen, weil wir hier studieren oder keine Ahnung, welche Gründe dazu beigetragen haben, dass sie jetzt hier wohnen. Und wir haben im Internet geguckt und eure Seite ist uns direkt ins Auge gestoßen und da wollten wir mal fragen, ob wir kommen können. Die Themen oder die Flyer sehen so interessant aus. Und dann denke ich schon, dass das funktioniert, auch wenn mal ein Tag mit 5 Leuten besetzt ist, sage ich mal, was ich auch nicht schlimm finde, weil das ändert sich und schwankt, vor allem heutzutage, wo jeder so viel um die Ohren hat, finde ich das auch normal. Und ich bin dann auch glücklich über jeden, der da ist, und manchmal sogar, wenn ich alleine mit einer Person dort sitze, weil dann hat sich die Person die Zeit genommen, ist hingekommen, hat sich hingesetzt und gedacht, komm, ich mache mal heute was für mich. Und nicht lernen, nicht arbeiten und nicht zu Hause irgendwas aufbauen, und sondern mein Me-Time, das ist ja meistens das, was sie mir anbieten, und sitze dort jetzt mit einer Ösenrabler zum Beispiel und trinke einen Tee und erzähle mal was oder schau mal, was sie mir erzählt, um mal abzuschalten von diesem ganzen Chaos in der Welt und von diesem ganzen Gehetze, weil das braucht man ja. Und dann denke ich, okay, diese eine Person hat sich diese Zeit genommen, ist die Strecke gefahren. Fände ich dann, dass das bei jedem gut ankommt. Ist mein Gefühl so.
Ja, schön. Das klingt nach vielen Erfolgen, die ihr da zu verbuchen habt. Und ist auch so zu sehen, dass auch wenn nur einer kommt oder eine, dass das auch schon ein Gewinn ist. Das finde ich auch eine schöne Perspektive auf diese Arbeit. Gibt es denn so etwas, wovon du sagen würdest, das ist noch so eine Geheimzutat oder unser Geheimrezept neben den guten Prozessen und den vielen Leuten, die ihr habt? Also gibt es da noch etwas, wovon du sagen würdest, das hilft uns ganz besonders dabei, so erfolgreich zu sein mit unserer Arbeit?
Der Geheimtipp wäre, das Team gut zu pflegen, das Team gut zu unterstützen und zu versuchen, die Bedürfnisse vom Team wahrzunehmen und dementsprechend das zu umzusetzen und wenn nötig Workshops zu machen, wenn nötig jemanden von außen zu rufen. Das habe ich auch oft gemacht, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie fühle ich mich so, als ob ich das nicht mehr wahrnehme, was hier schief läuft. Kann mal einer kommen und sagen, was ich übersehe, und da jemanden zu rufen, dem man vertraut, und zu sagen, ja, okay, sie ist unparteiisch, sie hört sich das jetzt an, und das sieht das Team ja auch, dass ich dann zum Beispiel als Teamleitung dann, in dem Fall die Jugendleiterin, auch auf den Deckel bekomme, wenn ich falsch gemacht habe oder dann die außenstehende Person sagt, ja, Özgür, das und das ist schiefgelaufen, weil du das nicht gesehen hast. Und das schätzen dann die Teammitglieder auch, zu sehen, okay, das ist nicht nur Einbahnstraße, sondern sie kriegt das dann auch zurück. Das wäre so ein Geheimtipp.
Ja, vielen Dank, liebe Özgür Cezayirli, für diesen Einblick in eure Arbeit. Das ist wirklich beeindruckend, mit wie vielen Leuten und auch mit wie viel Engagement ihr euch da für eure Moscheegemeinde einsetzt und tolle Angebote für die jungen Mädchen entwickelt. Damit kommen wir langsam zum Ende hier. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass Öffentlichkeitsarbeit viel mehr ist, als nur den richtigen Flyer zu haben. Darum geht es natürlich auch. Aber es geht auch eben um das ganze Paket. Also auch Öffentlichkeitsarbeit wirklich als Querschnittthema zu begreifen und den Prozess gut zu planen. Vor allem, wer kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit und wer und welche Person, welche Abteilung, welches andere Team, welches Thema muss hier eigentlich mit in den Prozess auch eingebunden werden? Wir haben im ersten Teil besprochen, dass man den Markt gut kennen muss, auf dem man unterwegs ist, also die anderen Mitbewerber, aber natürlich auch die Regeln, die auf dem Markt gelten. Wir haben festgestellt, dass es sich lohnt, sich nochmal in die Zielgruppen gezielt hineinzuversetzen und hier Steckbriefe zu erarbeiten, dass man ein gutes Einfühlungsvermögen hat und die Menschen richtig gut einschätzen kann, die man erreichen möchte, um dann in einem letzten Schritt die passenden Kommunikationsmittel und vor allem auch die Argumente rauszuarbeiten, mit denen ihr die Zielgruppen überzeugen könnt. Denn es muss ja klar werden, welchen Nutzen sie eigentlich davon haben und welches Problem ihr für sie lösen wollt, wenn sie eure Angebote nutzen sollen. Dafür kann man dann am Ende eine Produktwerkstatt aufsetzen, wenn man alles fertig hat, mit ausgewählten VertreterInnen der Zielgruppe und mit denen nochmal gemeinsam besprechen, wie findet ihr das Angebot und auch wie findet ihr die Ansprache.
Und dann könnt ihr im Anschluss sowohl eure Angebote so gestalten, dass auch sie Teil der Öffentlichkeitsarbeit werden und sie so ausrichten, dass sie direkt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind. Ja, damit haben wir nun einen breiten Überblick geschaffen über all die Stellschrauben, an denen ihr drehen könnt, wenn ihr gute Öffentlichkeitsarbeit machen wollt. Und wenn ihr all diese Schritte erfolgreich abgearbeitet habt, alleine oder im Team oder mit jemandem, der bei euch für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, dann habt ihr als Ergebnis das, was ihr auf eure Flyer, eure Homepage oder auch euren Instagram-Account schreiben wollt, um am Ende eure Zielgruppen positiv anzusprechen und sie für eure Organisation, eure Angebote zu begeistern.
Jetzt möchte ich noch ein paar Tipps und Tricks auch für eine diversitätssensible Ansprache von Zielgruppen mit auf den Weg geben. Denn unsere Gesellschaft wird ja immer bunter in jeglicher Hinsicht. Wollen wir da auch offener für werden und ja auch dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen Zugang auch zu allen Angeboten bekommen. Dafür kann man sich beispielsweise, wenn es jetzt um diese interkulturelle Perspektive geht, einfach einen interkulturellen Kalender anschaffen und versuchen, Termine im Blick zu behalten. Wann sind wo eigentlich welche Feste, welche Kultur oder auch Religionsgruppe feiert eigentlich wann was? Und dann vielleicht bestimmte Angebote an solchen Tagen auch gar nicht erst machen. Oder aber auch Menschen, die zu einem kommen, dann an diesen Tagen besonders begegnen zu können. Seid neugierig und offen, geht an Orte, die ihr noch nicht kennt, um vielleicht nochmal ganz neue Zielgruppen auch kennenzulernen. Achtet bei eurer Bildersprache darauf, dass sie divers und migrationssensibel ist, dass sie kreativ ist und ja ganz unterschiedliche Zielgruppen auch anspricht. Wenn es um das Thema Migration geht, dann geht es natürlich auch um die Frage nach der deutschen Sprache und wie gut hier die deutsche Sprache beherrscht wird. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die schon sehr, sehr lange hier leben. Da geht es dann vielleicht auch mehr um Bilder und Texte, die auch Menschen aus anderen kulturellen Zusammenhängen berücksichtigen. Aber es geht vielleicht auch darum, einfach die Vielfalt des Lebens zu zeigen und auch andere Formen und Farben von Körpern. Wir sollten auch daran denken, dass wir immer einen Marketing-Mix brauchen. Also ganz unterschiedliche Instrumente, um unterschiedliche Anliegen und auch unterschiedliche Gruppen zu erreichen. Besonders wenn es um Menschen aus anderen Kulturkreisen geht, dann funktioniert oft auch die persönliche Ansprache, um Vertrauen aufzubauen und aber auch Beziehungen. Das ist in vielen Kulturen ein ganz wichtiger Schlüssel auch, um in den Kontakt zu kommen. Und nicht bei allen ist Papier, sind Flyer und Broschüren das richtige Mittel, um sie auch zu erreichen. Wir haben auch gute Erfahrungen damit gemacht, dass man Vertrauenspersonen in bestimmten Communities aufbaut, mit denen man ganz eng zusammenarbeitet und die dann die eigene Organisation oder die Institution oder auch die Angebote wiederum in der Community bekannter macht. Diese Menschen können dann eine Brücke sein für euren Verein in diese Communities hinein und dort dann auf Vereinssitzungen oder auf Veranstaltungen immer wieder berichten von dem, was ihr so zu bieten habt. Und diese Vertrauensperson könnt ihr immer wieder einladen und sie regelmäßig informieren und auf diesem Wege euch dann so einen Zugang legen und natürlich die Menschen, die dann zu euch kommen, auch herzlich aufnehmen. Insgesamt ist unsere Gesellschaft ja sehr bunt und auch wirklich kleinteilig geworden. Es braucht eine sehr klare Kenntnis der Zielgruppen und eben auch einen vertrauensvollen Zugang, um sie alle zu erreichen. Deswegen handelt es sich wirklich um ein sehr komplexes Thema. Und weil das Thema so komplex ist und so umfangreich, geht es wirklich ganz besonders auch darum, wenn du das jetzt als Führungskraft hörst, dass ihr für eure Organisation eine eigene Marketingstrategie entwickelt. Also anhand der oben skizzierten 5 Schritte für euch überlegt, wie sieht euer ganz individueller Prozess aus? Welche Zielgruppen wollt ihr erreichen? Mit welchen Argumenten wollt ihr sie erreichen? Ja, und wie viele Ressourcen stehen euch dafür eigentlich auch zur Verfügung? Wie viel Budget habt ihr? Wie viel Personalstunden habt ihr dafür? Wie viel Personal habt ihr überhaupt dafür? Das solltet ihr wirklich euch ganz genau angucken, denn das ist ja von Organisation zu Organisation ganz unterschiedlich. Und dann muss man priorisieren. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben, die in diesem Themenfeld Öffentlichkeitsarbeit der Führungskraft zukommt, nämlich zu priorisieren und zu entscheiden, was machen wir eigentlich zuerst, mit welcher Intensität, worum kümmern wir uns später. Denn alles auf einmal kann man meistens nicht machen und man muss tatsächlich sich Schritt für Schritt durch die einzelnen Zielgruppen durcharbeiten und gucken, wie man da die passende Ansprache gestalten kann. Und dann bin ich mir sicher, dass am Ende die richtigen Leute zu euch kommen werden, die von euren tollen Angeboten profitieren werden und mit denen ihr gemeinsam dann eure Vision von einer besseren Welt umsetzen könnt. Wie immer möchte ich euch am Ende mit drei Fragen entlassen, zu denen ihr euch jetzt vielleicht direkt Notizen machen könnt, um dann in den nächsten Tagen daran weiterzuarbeiten. Die erste Frage lautet: Wie sieht eigentlich unser USP aus, unser Alleinstellungsmerkmal? Haben wir das schon einmal herausgearbeitet? Die zweite Frage lautet: Wie zufrieden sind wir mit der Auswahl unserer Instrumente und erreichen wir mit ihnen auch die Zielgruppen, die wir erreichen wollen? Und die dritte Frage lautet: Habt ihr eigentlich insgesamt einen guten Prozess, um euch regelmäßig mit dem Thema Öffentlichkeitsarbeit zu beschäftigen und auch jemanden, der für dieses Thema verantwortlich ist? Ist es bei euch ein Querschnittthema, mit dem immer mal wieder alle beschäftigt sind, und wie ist das Thema bei euch verankert? Ja, und damit sind wir dann auch am Ende. Ich hoffe, ihr konntet viele Anregungen für eure Öffentlichkeitsarbeit mitnehmen. Sicherlich konnten wir nicht alles in der Tiefe behandeln und eben, wie gesagt, es ist leider auch keine Anleitung, wie man sein Instagram gut füllt. Aber ich hoffe, es sind trotzdem viele Inspirationen dabei und ihr findet jetzt vielleicht unter den entsprechenden Stichwörtern auch weiteres Material, entweder online oder irgendwo bei einem guten Seminaranbieter. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es um das Thema Vernetzungsarbeit geht. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Tschüss!
Hat dir der Podcast gefallen? Dann teile diesen Beitrag gerne und schau dich um auf unserer Website unter www.freiwilligennetzwerk-harburg.de. Dort erwartet dich die vielfältige Welt des Freiwilligenengagements in Harburg. Und wenn ihr mehr über mich und meine Arbeit als Organisationsberaterin und Gestalterin für das Zusammenleben in Vielfalt wissen möchtet, dann findet ihr mehr dazu unter www.lenatoban.de. Dieser Podcast ist Teil unseres Projektes EFI, engagiert, vernetzt, interkulturell, in Trägerschaft des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Hamburg-Ost. EFI wird gefördert durch das Bundesministerium des Inneren und für Heimat und durch das Bezirksamt Harburg. Es ist Teil des Bundesprogramms Gesellschaftlicher Zusammenhalt, vor Ort, vernetzt, verbunden.